Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay, funktioniert? Ja, wunderbar. Prima, dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen zur Vorstellung des Buches Beyond Survival mit den Geschichten von 18 Kindern und Jugendlichen, die nach Deutschland geflohen sind. Flucht, Ankunft, Zukunft ist der Untertitel. Und ich freue mich sehr, zwei Autoren begrüßen zu dürfen, die dieses Buch innerhalb von einem Jahr recherchiert haben, gemeinsam geschrieben haben und beide einen sehr besonderen Zugang und sehr besondere Erfahrungen zu den Themen Flucht und Migration haben. Ich darf Ihnen zunächst Jenny Schuckert vorstellen. Jenny ist eine mehrfach ausgezeichnete Journalistin, Reiseautorin, Kinderbuchautorin, die in diesem Jahr in der Entstehung des Buches durch Deutschland gereist ist, nach Griechenland gereist ist und mit Kindern und Jugendlichen gesprochen hat und sich ihre Geschichten erzählen gelassen hat, was diese Kinder und Jugendlichen erlebt haben auf ihrem Weg nach Deutschland, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Eritrea, aus Somalia, in unterschiedlichsten Routen und Ländern, und sie aufgeschrieben hat und damit für uns erlebbar gemacht hat. Und das hat sie getan zusammen und im engen Austausch mit Kilian Kleinschmidt. Kilian Kleinschmidt hat 25 Jahre für das UNHCR gearbeitet, für das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen. Er hat die größten Flüchtlingslager der Welt, in Jordanien, Kenia, Somalia geleitet, aufgebaut zum Teil in den Momenten, wo es eigentlich alles nur noch Chaos war, wurde Kilian Kleinschmidt gerufen und mit der Hoffnung, dass er dort Strukturen schaffen kann. Er ist inzwischen Sonderberater für Regierungen und das große Thema ist Management, wie kann man das Leid der Menschen, der Flüchtlinge lindern, gerade in Flüchtlingslagern, aber auch in dem Moment, wo sie bei uns ankommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Philipp Laubach, ich bin Programmleiter im Dumont Reiseverlag, in dem das Buch erschienen ist, und wir hören eine Geschichte aus dem Buch, das wird uns Jenny Schuckert vorlesen, und werden anschließend diskutieren und sind natürlich sehr gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen auch. Jenny, das Buch hat für dich selbst mit einer Reise begonnen. Vielleicht magst du uns erzählen, wie es eigentlich anfing für dich, die Beschäftigung mit dem Thema und die Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen, bevor wir die erste Geschichte hören.
Ähm, Ich bin im, ja, im Sommer 2015 bin ich nach Lesbos gereist und habe dort die Menschen ankommen sehen, die Flüchtlinge in ihren kleinen Gummibooten, ganz viele Frauen, ganz viele Kinder. Und mich haben diese Menschen sehr berührt und ich habe mich mit ihnen unterhalten und habe Geschichten erfahren, die mich sehr, sehr bewegt haben. Und ich habe dann den Weg vieler Flüchtlingskinder nach Deutschland weiter von ihnen gesprochen und dort deren Geschichte aufgeschrieben. Und die Geschichten, wie gesagt, haben mich extrem berührt und die wollte ich eben weitergeben. Denn ich denke, man sieht die Menschen als diejenigen, die ankommen, aber man kennt die Geschichte und das halte ich für sehr wichtig, diese Geschichte auch kennenzulernen.
Du hast eben bei den Begegnungen Menschen bis dem begegnet, in denen eben über die Mittelmeerroute geflohen sind, über die Balkanroute dann zu uns gekommen sind. Was wir dieser Tage ja erleben und womöglich erst die ersten Vorboten sind Flüchtlingsbewegungen aus Libyen nach Italien und eine andere Route wieder aus anderen Ländern und die Geschichte, die du uns jetzt vorliest, erzählt von einem Mädchen, Angelina, 15 Jahre alt, die eben aus Somalia über diese Route geflohen ist. Und wir werden jetzt einen Teil dieser Geschichte von dir hören.
Genau, ich möchte die Geschichte von Angelina vorlesen, ein 15-jähriges Mädchen in Somalia.
Hören Sie gut? Ja. Ist dicht daran.
Der Tag, an dem sich Angelinas Leben ändern sollte, war ein Tag wie jeder andere. Es war Sommer in dem Land am Hornka und die Sonne brannte schon am Morgen so heiß, dass man besser den ganzen Tag verbrachte, als sich der Gluthitze auszusetzen. 14 Jahre alt war damals. Wie immer aß sie mit großem Appetit, was die Mutter gekocht hatte. Portionen waren es nicht, denn die anderen mussten auch satt werden. Angelina ist arm. Sie ist das älteste Kind, hat noch einen kleinen Bruder und 5 kleine Schwestern. Zu essen gab es immer nur das Nötigste. Das Mädchen musste seiner Mutter mit den jüngeren Geschwistern, dem Vater beim Hüten der wenigen Ziegen, die ihm geblieben waren. 12 erlebte Somalia die schlimmste Dürreperiode seit 60 Jahren. Damals flohen der Vereinten Nationen täglich fast 4000 Menschen vor der schweren Hungersnot an. Brunnen versiegten, die Vorräte waren aufgebraucht, Tiere starben reihe. Besonders hart traf es Viehzüchter, da sie zusehen mussten, wie ihre Tiere voll verendeten. Alle mussten mit anpacken, damit es irgendwie für die Familie Lina zum Überleben reichte. Manchmal hat mich mein Vater losgeschickt, um Feuer zu holen, erzählt sie, an eine Stelle, zu der ich sehr weit laufen musste. Und ich musste sehr vorsichtig sein vor Männern mit Macheten. Die islamistische Al-Shabaab verübt Anschläge in Kenia, Somalia und im Südsudan und kontrolliert mehrere Gegenden. Sie gehört zum Terrornetzwerk Al-Qaida und hat sich zum Ziel gesetzt, ihre ostafrikanischen Landsleute gegen den Westen zu mobilisieren. Angelina wollte nicht mehr in Somalia leben, wollte keinen Hunger mehr leiden und keine Angst vor den vielen Männern haben müssen. Ihr Vorbild war Leila, ein Mädchen aus dem Nachbardorf, das zuvor aus Somalia geflüchtet war und seither auf Facebook allen, die es sein schönes neues Leben beschreibt. Auch Angelina las diese Nachrichten. Leila hat geschrieben, seht mal meine schönen neuen Schuhe. Und ich habe jetzt ein Auto, eine Wohnung und gutes Essen, erzählt Angelina leise, als ich sie in einer Notunterkunft treffe, in der die 16-jährige Somalierin ein paar Tage bleiben wird, klar ist, in welches Bundesland sie längerfristig leben können wird. Denn die man hier so nennt, wegen ihrer auffälligen Ähnlichkeit mit Angelina Jolie, hat es tatsächlich lang geschafft. Erst vor kurzem ist sie hier angekommen. Mit Kleidung voller Sandflöhe, fast barfuß, mit abgewetzten, zusammengeflickten Sandalen. Ihre Kleider wurden gefriergetrocknet, minus 30 Grad überleben nicht. Angelina sitzt auf einem blauen Sofa. Sie trägt grüne Strickmütze auf dem Kopf, darüber ein blaues Tuch, Strickleggings mit Rentiermuster, dunkelblauen Strickpulli. Ihre Füße stecken in dicken winterweißen Boots mit Kunstfellbesatz. Dennoch friert sie. zieht sich eine rote Wolldecke fast bis Nase. Um nach Deutschland zu kommen, ist Angelina durch die Hölle gegangen. Das Mädchen trägt unübersehbar schwer an seinen Fluchterlebnissen. Minderjährige Mädchen allein nach Europa fliehen, passiert seit einigen Jahren immer häufiger. Die überfüllte Notunterkunft, in der sich Angelina befindet, bestätigt diese These. Vor allem Mädchen aus Somalia nehmen die gefährliche Reise, die durch die Wüste führt, auf sich, in der Hoffnung, in Europa ein besseres Leben führen zu können. Angelina zieht ihre dünnen Beine an, ihre knochigen Arme darum. Ihr müder Blick verrät, dass sie in der Nacht nicht viel geschlafen hat. Nachts wirken die bösen Erinnerungen noch schärfer als bei Tageslicht. Einige Zeit fixiert sie einen Punkt an der Decke, dann erzählt sie. Somalia ist kein gutes Land für Mädchen. Eines, die ihr offenbar sehr schwer fällt. Sie stockt, schluckt, lehnt ihren Kopf die angezogenen Beine. Dann habe ich eines Tages diesen Mann getroffen, zu mir gesagt, du bist ein schönes Mädchen, du siehst aus wie eine Prinzessin, du kannst in einem Model arbeiten und viel Geld verdienen. Er war sehr nett. Er hat gesagt, es ist einfach. Ich kann dich bis zur Wüste bringen. Er sagte, dass ich dafür nicht zahlen müsse. Angelina glaubt den Versprechungen des nigerianischen Schleppers, vertraute darauf, dass sie in Deutschland ein Leben führen können würde, wie sie sich es wünscht, und sie lief von zu Hause weg. Auf dem staubigen Marktplatz neben Obst- und Gemüseständen wartete tatsächlich, wie von dem Schleppen, ein Lastwagen, auf dem schon viele andere Menschen zusammengedrängt saßen. Die Stimmung war gut, die Mitfahrer lachten und scherzten. Der Fahrer war sehr nämlich gekümmert, er hat mir Wasser gegeben und Fladenbrot. Der Lastwagen war über holprigen Naturstraßen durch Somalia, vorbei an vielen Militärkontrollen. Mal wechselte der Fahrer, mal musste die Gruppe auf einen anderen Wagen. Grenzen stellten kein Hindernis dar. Die Polizisten waren von der Schleppermafia geschmiert, ein funktionierendes System. Bis in die Sahara wurde Angelina auf diese Weise problemlos gebracht. Dann änderte sich ihre Situation. Wir haben uns mit einem Lastwagen in ein Lager in die Wüste gefahren, erzählt sie. Am Eingang waren Männer mit Messern und sie haben ihr Gesicht vor uns versteckt. Nur die Augen konnte man sehen, sie sahen böse aus. Angelina zieht die rote Decke noch enger an sich, so als könne sie sich dadurch vor den Erinnerungen schützen. Das Transportsystem der Schlepper, wie Angelina es erlebt hat, basiert meist auf denselben Abläufen. Dann werden die Afrikanerinnen von einer regionalen Menschenhändlerin weiterverkauft. Was für die Mädchen weitgehend kostenfrei und problemlos verläuft. In den Wüstenlagern im Sudan ist dann erst einmal Endstation. Zahltag. Die Mädchen werden hier in Lagern festgehalten, mit Schlägen und Vergewaltigungen zwingen die Menschenhändler sie, Lösegeld von ihren Familien anzufordern, egal wie sie sind. Der ganze Familienverband legt dann zusammen, macht alles zu Geld, um das Lösegeld aufzubringen. So groß wäre die Schande für alle, würden sie ihre Tochter in der Wüste sterben lassen. Nachdem die uns gebunden hatten, haben wir im Sand geschlafen. Am nächsten Tag mussten wir viele Stunden unter der heißen sitzen, durften uns nicht bewegen, nur ganz wenig Wasser trinken, schildert Angelina mit Stimme. Stumme Tränen laufen über ihre Wangen. Für einen Augenblick kann sie nicht sprechen. Dann holt sie tief Luft. Noch schlimmer als der Tag in der Sonne war der Abend. Da sind die Männer zu uns gekommen mit Waffen und haben sich die Mädchen ausgesucht, haben sie mit. Angelina wurde geschlagen und vergewaltigt. Die Männer haben nach meiner Familie gefragt. Ich musste ihnen die Telefonnummer von meinen Eltern geben. Angerufen, mich geschlagen und mir das Handy hingehalten, als es zu sehr wehtat und ich geschrien habe. Es dauerte über 90 Tage, bis Angelinas Vater das Geld für seine ältesten Tochter zusammen hatte. Mein Vater ist zu allen gegangen, jeder hat etwas gegeben. Die Männer sind da zu mir gekommen und haben gesagt, da kam dann gerade ein Lastwagen an, er hat neue Menschen gebracht. Sie alle wurden im Lader abgeladen, mich haben sie rausgestoßen vor den Zaun. Angelina wurde von den sudanesischen Schleppern aus der Wüste weggebracht und an eine libysche Schlepperbande gekauft. Ein gängiges und lukratives Geschäftsmodell, an dem auch libysche Milizen beteiligt sein sollen. Der nordafrikanische Staat ist seit dem Sturz von ein Paradies für Schmugglerbanden. Das Land ist Chaos und Anarchie. In Libyen wird Angelina als Haussklavin ausgebeutet. sie musste arbeiten, bis sie genug für das Geld für das Boot hatte, auf Afrika endlich verlassen wollte. Mitten in der Nacht, an der Verabrille, an einer staubigen Straße in Benghazi, holte sie ein Schlepper ab. »Mach schnell, komm«, sagte der Mann. Dann hat er mich gepackt, in ein Auto gezogen. Wir sind lange zur einzigen Straße gefahren. Dann ist er am Meer stehen geblieben, hat mich aus dem Auto geschubst und ist weggefahren. So stand Angelina plötzlich mit vielen anderen Menschen, die auf die Möglichkeit hofften, nach Europa übersetzen zu können, irgendwo an der libyschen Küste. Wir haben lange gewartet, dann sind wir in ein kleines Boot gestiegen. Jeder hat gedrängelt, es war sehr eng. Neben mir saß ein kleines Kind, das geweint hat. Alle hatten große Angst. Angelina lächelt ein wenig bitter. Ich nicht, ich komme aus der Sache, nichts macht mir mehr Angst. Am zweiten Tag fiel die Maschine aus, hatte ein Leck, durch das langsam Wasser eindrang. Die Menschen sind nach oben, haben geschrien und geweint. Sie hatten große Angst. Ich nicht, ich habe nur gedacht, wie kann Emilia jetzt helfen, wenn ich jetzt sterbe? Angelina hat Glück, das Schiff der italienischen Küstenwache entdeckt. An Land wurden die Schiffbrüchigen von Helfern empfangen und in ein italienisches Übergangslager gebracht. Obwohl die Somalierin in Sicherheit war, hatte sie weiter Angst. Mit meinen Kleidern geduscht und geschlafen, es waren sehr viele Männer in dem Lager. Einen Monat verbrachte Angelina in dem italienischen Camp. Sie arbeitete als Erntehelferin, um Geld für Tickets in den Norden zu bekommen. Somalische Schlepper besorgten ihr gefälschte Reiseunterlagen, damit sie nach Nordeuropa weiterziehen konnten. In Deutschland wurde sie von der Polizei aufgegriffen und in eine Notunterkunft für minderjährige unbegleitete Mädchen gebracht. Maria, eine ältere, etwas rundliche Frau mit warmen, braunen Augen hinter einer modischen Brille, ist in dieser Notunterkunft für die Betreuung der Mädchen zuständig. Sie versorgt die Flüchtlingskinder mit frischer Kleidung, Tee und warmem Essen und bringt sie zum Arzt nötig. Ich hatte Dienst in der Nacht, als Angelina hier ankam, erzählt sie mir. Das Mädchen war abgemagert bis auf die Knochen und absolut eingeschüchtert. Sie hatte, die wir hier Sahara-Krankheit nennen, weil sie alle Mädchen haben, die durch die Wüste zu uns kommen, immer am Bauch. Ihre Kleider und Haare waren voller Flöhe, ihr Rücken voller Striemen und entzündeter Wunden. Ich habe selbst Kinder und mein Herz hat sich regelrecht zusammengezogen, als ich dieses gequälte Mädchen sah. Im Gemeinschaftsraum der Kunft hängt ein schwarzes Brett, auf dem ein großes Plakat angebracht ist. Alle Mädchen, die sich vorübergehend dort aufhielten, mit kleinem Fotonamen und Herkunft vorgestellt. Angelina zeigte keinerlei Regung, als sie hier ankam. Ein Roboter hat sie alles getan, was ihr gesagt wurde, erzählt Maria. Aber dann hat ein Plakat an unserer Pinnwand entdeckt und sich ganz aufmerksam die Gesichter der Mädchen angesehen. Und auf einmal ging ein Strahlen über ihr Gesicht. Sie hat auf ihr Herz gelegt und fürchterlich geweint. Einen Moment später ist sie zusammengebrochen. Maria erzählt mir, der Dolmetscher hat später erklärt, dass Angelina auf diesem Plakat ein Mädchen erkannt hatte, das sie in dem Lager in der Wüste in der Sahara kennengelernt hatte und dass sie so glücklich war, weil es dieses Mädchen auch bis hierher geschafft hat. Gedankenverloren betrachtet Maria die Gesichter der vielen jungen Frauen, Mädchen, die es geschafft haben, der Hölle zu entkommen. Sie dreht sich um und zieht mich an. Kann man sagen, wie viele von ihnen es nicht geschafft haben?
Vielen Dank, Jenny. Das ist eine Geschichte und die anderen im Buch, ich glaube, kann ich für alle sprechen, erstmal sprachlos, was diese jungen Menschen erlebt haben. Und umso beeindruckender fand ich, dass du eben die Sprache gefunden hast, dass du den Zugang gefunden hast zu den Jugendlichen, die dir wirklich auch das erste Mal überhaupt diese dir erzählt haben. Wie ist dir das gelungen überhaupt? Denn ich weiß, du bist vorher oft gewarnt worden, dass es meistens zu Traumatisierung führt, nochmal darüber zu sprechen. Aber ich glaube, du hast das etwas erlebt, oder?
Also ich habe bei allen, denen ich gesprochen habe, eine große Bereitschaft und Freude erlebt über ihre Geschichte. Ich erinnere mich noch an ein anderes Mädchen, mit dem hatte ich Fastfood-Café im Hauptbahnhof einer Stadt gesprochen. Und sie meinte hinterher, für mich ein sehr schöner Tag, weil ich konnte meine Geschichte erzählen. Und die Bedürfnisse haben wirklich alle einfach einfach von sich zu erzählen, ihren Weg zu schildern und so sie einfach sind und nicht nur ja, diese Fakten aufzuzählen.
Auch dieser Moment, was du jetzt auch erzählt hast, dieses wir haben es geschafft, also auch, ja, dass sie glücklich und stolz sind, dass sie jetzt eben da sind, das ist auch etwas, was das Buch ja auch ausstrahlen soll. Also es ist ein sehr auch schweres und düsteres Thema mit sehr viel Leid, aber was dir begegnet ist, ist sehr viel Hoffnung und Freude, auch jetzt dem Not und dem Elend entkommen zu sein. Not und Elend, wir haben es gehört, am Anfang dieser Geschichte steht eine der größten Dürren seit 60 Jahren Somalia. Kilian, du bist an diesen Orten nicht nur gewesen, sondern genau dieses Leid und diese Katastrophen hast du nicht nur erlebt, sondern du hast auch Lösungen finden müssen oder zumindest Formen der Linderung, des Umgangs damit. Wie hast du das erlebt und was passiert dort jetzt gerade, womit wieder Jugendliche konfrontiert sind?
Ja, danke. Für mich sind da sehr viele Assoziationen, die da kommen. Sehr viele Erlebnisse. Ich habe 25 Jahre solche Geschichten gehört. Und interessanterweise hat sich keiner für diese Geschichten interessiert. Ganz Europa hat weggehört und hat weggeschaut. Die Welt hat weggeschaut und war irgendwo da draußen und haben versucht, irgendwas zu tun mit zu wenig Mitteln, versucht, Menschenleben zu retten. Gerade Somalia, ich war das mal in und mit der Somalia-Krise beschäftigt, 1992, 93 die erste aufzubauen in Kenia an der somalischen Grenze. Als die ersten Flüchtlinge, der Bürgerkrieg damals losging, die Revolution, die Rebellion gegen Siad Barre. 2012 noch einmal in Mogadischu, als der Chef der humanitären Hilfe der Regionen, der Koordinator für Mogadischu. Das sind Geschichten, die für mich sehr viel Leiden auch in Erinnerung und gerade jetzt wieder aktuell werden. Ich glaube, das ist noch durchgedrungen, dass wir schon wieder eine Dürrekatastrophe haben. Dass seit dem Zweiten Weltkrieg, wir haben über die Syrienkrise gesprochen, dass nun die größte humanitäre Katastrophe wird. Und auch gerade im gegenwärtigen Kontext, auch der amerikanischen Hilfe, die zurückgeht, auf einmal über 4 Milliarden Dollar fehlen, um die erste Nothilfe überhaupt leisten zu können. Und da kommt natürlich jetzt Frage, was heißt denn das für uns alle? Was können wir mehr tun? Was müssen wir mehr tun? Das ist eine Sache, aber gleichzeitig geht es um viel mehr. Es geht eben auch darum, klarer werden in unseren Aussagen, in unseren Aktionen, wie wir auch das Wissen und Können und die Ressourcen der Welt gerechter verteilen, gerade in einer Welt, die durch einen rabiaten, einen sehr starken Klimawechsel und anderes sich sehr schnell verändert. Und da müssen wir einfach ganz anders an Hilfe herangehen. Weg von Almosen und hin zu Zusammenarbeit.
Unsere Zeit auf dieser Bühne läuft schon ab gerade, aber das möchte ich geschehen lassen, ohne Ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, wo fragend an Herrn Kleinschmidt oder Jenny Schuckert gibt es. Ja, gern.
Hallo, sehr bewegend, glaube ich, diese Geschichten. Und ich hätte nur eine Frage, ob diese Kinder, die erleben ja Traumata, die sind fürchterlich, in irgendeiner Weise psychologische Hilfe bekommen, um diese Traumata eben zu arbeiten?
In diesen Häusern, wo die Kinder am Anfang untergebracht sind, ist psychologische Hilfe da. Also nur es ist tatsächlich so, dass die Hilfe über einen ganz langen Zeitraum bräuchten. Und der ist sicher nicht gewährleistet, nein.
Ich glaube, was ganz zu verstehen ist, natürlich jeder Mensch, der irgendwie einen Schock der Vertreibung erlebt, traumatisiert ist. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Stufen. Ich habe 13, 14 das Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien geleitet. 100.000, 60.000 Menschen unter 18. Davon waren alle, hatten einen Bedarf an Betreuung und das ist nicht möglich. Was das ist, dass man Menschen ihre Menschlichkeit zurückgibt und es auch anerkennt, dass es hier nicht um Logistik geht, sondern dass es um Menschen geht, dass es um Individuen geht, dass man Gemeinschaft, dass man das Zusammenleben fördert und eben so schnell wie möglich raus aus irgendwelche Einrichtungen, die nichts mit Gemeinschaft zu tun haben, sondern mit Ablagerungen von Menschen.
Hallo, mich würde interessieren, warum Sie gerade Kindergeschichten erzählen wollten und nicht die Erwachsenen.
Weil ich denke, dass gerade Kinder, die minderjährig sind, die unbegleitet hierher kommen, dass deren Situation noch um ein Vielfaches schwieriger ist als die der Erwachsenen, die vielleicht auch dann zu zweit kommen können. Aber Kinder, die allein unterwegs sind, denke ich, haben ganz besonderen Schutzsamkeit verdient. Und von daher war mein Fokus eben auf den Kindern.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dieses Thema, die Ursachen, warum nimmt überhaupt diese Gefahren auf sich, warum tun wir, müssen auch besser verstanden werden. Und gerade in unserem augenblicklichen Umfeld, wo wir leicht urteilen und sagen, die sind ja keine Flüchtlinge, sondern das sind ja nur Migranten, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, gerade durch die Augen das besser und Jugendlichen das besser zu verstehen, dass es auch ganz andere Gründe gibt und dass wir das Recht haben, an einer modernen, freien, offenen Welt teilnehmen zu können. Und dass das auch die Träume von Kindern und Jugendlichen auch in Somalia, in Eritrea oder im Sudan oder anderswo sind.
Gibt es noch Fragen? 2 Minuten wir noch.
Ja. Noch eine kurze Frage zu diesem Mädchen aus dem Nachbardorf. Die hatte das doch so super gut geschildert, neue tolle Wohnung und so weiter. War das Manipulation durch Schlepper oder haben die so von...
Ja, sowas fällt dann unter Animation der Schlepper. Ja, Fake.
Lena, das denn, wenn sie gewusst hätte, was auf sie zukommt, wäre sie dann zu Hause geblieben? Hat sie sowas
gesagt? Genau diese Frage habe ich ihr am Ende der Geschichte gestellt. Die habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil es zu lang gewesen wäre. Und sie sagte, sie vermisst den Geruch der Erde von Somalia, sie vermisst die Luft, aber jedes Mal wieder tun, ja. Trotz dieser Ereignisse.
Vielen Dank euch beiden. Für die Vorstellung, die kurze Vorstellung des Buches gibt es heute Abend nochmal auf der Messe. Wer Interesse hat, kommen Sie gerne auf uns nochmal zu. Und vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Ich lege Ihnen das Buch nochmal ans Herzen. Es sind aber auch der Versuch, Lösungsansätze vorzustellen von Kilian Kleinschmidt. Es ist ein Aufruf, sich zu engagieren. Es ist ein Buch, das ganz, ganz viel Empathie schafft und Verständnis schafft und vielleicht ein Anfang. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.